Guten Abend und herzlich willkommen. Eigentlich herrscht in Brüssel noch Sommerpause. Die europäischen Institutionen sind bis Ende des Monats noch überwiegend mit Stallwächtern besetzt. Erst Anfang September wird die Betriebsamkeit wieder deutlich zunehmen. Die europäische Schuldenkrise aber verträgt keine Sommerpause. Da folgen auf den hektisch einberufenen Sondergipfel Ende Juli eine deutsch-französische Erklärung Anfang August, weil trotz der Bemühungen auch Italien und Spanien vor wachsenden Finanzierungsproblemen stehen. Und gestern nun das Treffen von Angela Merkel und Nicolas Sarkozy in Paris. Manch einer spricht schon wieder vom deutsch-französischen Motor, der nach langem Stottern endlich wieder Fahrt aufnehme, um die Probleme der Eurozone angemessen zu lösen. Da wurde im Vorfeld tagelang intensiv über die mögliche Einführung von gemeinsamen europäischen Staatsanleihen diskutiert. Doch die beiden Regierungschefs haben die Eurobonds mit einem Handstreich zwar nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, wohl aber doch auf die ferne Zukunft verschoben. Stattdessen soll es nun eine echte Wirtschaftsregierung geben. Naja, zumindest ein engeres Zusammenrücken der 17 Regierungschefs der Eurozone mit Präsident Herman von Rompuy als Zeremonienmeister. Ein Vorstoß, den die deutsche Bundeskanzlerin lange Zeit vehement abgelehnt hat. Angela Merkel wollte keine exklusiven Euroclub, sondern alle Fragen im Rahmen der EU-27 verhandelt wissen. Jetzt bekam sie in diesem erneuten deutsch-französischen Tauschgeschäft die Zusage von Sarkozy, dass auch in Frankreich und nach Möglichkeit auch in allen anderen Ländern der Währungsgemeinschaft eine Schuldenbremse nach deutschem Vorbild Verfassungsrang bekommen soll. Der Präsident der EU-Kommission, José Manuel Barroso, spricht prompt von einem willkommenen Schritt und einem wichtigen Beitrag der beiden größten Länder der Eurozone. In Deutschland und Frankreich waren die Reaktionen gemischt, je nach dem politischen Lager, das sich gerade zu Wort gemeldet hat. Von den 15 übrigen Regierungen der Eurozone sind bislang so gut wie keine Reaktionen wahrzunehmen. Allein aus den Krisenländern Irland und Griechenland wurden lobende Worte bekannt. Grund genug, dass wir heute Abend genauer auf das schauen, was da in Paris vereinbart wurde. Und dazu begrüße ich hier in unserem Brüsseler Studio Ruth Berschens. Sie ist die Korrespondentin des Handelsplatz in Brüssel. Guten Abend.
Guten Abend.
Neben ihr sitzt Daniel Groß. Er ist der Direktor des Brüsseler Center for European Policy Studies, einem Think Tank in Brüssel. Guten Abend.
Guten Abend.
Und aus Bonn ist uns zugeschaltet Wilhelm Hankel, Honorarprofessor für Währungs- und Entwicklungspolitik an der Universität Frankfurt-Main und einer der vier Kläger gegen den europäischen Rettungsschirm vor dem Bundesverfassungsgericht. Guten Abend nach Bonn.
Guten Abend nach Brüssel.
Und der vierte im Bunde ist Werner Mussler, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hier in Brüssel. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ruth Berschens, schauen wir gleich mal auf den Tag, den gestrigen Tag. Wie bewerten Sie denn die Vorschläge, die Angela Merkel und Nicolas Sarkozy gestern Abend da schön der Öffentlichkeit präsentiert haben?
Nun, ich denke, dass Sarkozy und Merkel gemeinsam der Auffassung sind, also viel mehr gemeinsamer der Auffassung sind, wenn ich das so sagen darf, als in früheren Zeiten, dass die Eurozone eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik braucht und dass sie auch ein Führungsgremium braucht, was diese Wirtschafts- und Finanzpolitik durchsetzt. Und auf diesem Weg, der allerdings noch lang sein wird, meiner Meinung nach, sind sie gestern einen kleinen Schritt weitergegangen. Sie haben die Euro-Gipfel, die bislang nur sporadisch stattfinden sollten, mehr wollte Angela Merkel bislang nicht zugestehen, zu regelmäßigen Euro-Gipfeln jetzt institutionalisiert, zweimal im Jahr. Das ist schon ein gewisser Fortschritt zu einem Führungsgremium der Eurozone, aber wir sind natürlich noch lange nicht am Ende der Wegstrecke.
Es hieß ja gestern Abend noch, es sei von einer echten Wirtschaftsregierung die Rede. Werner Mussler, kann man wirklich davon sprechen, dass man jetzt auf eine echte Wirtschaftsregierung zusteuert in Europa?
Früher haben deutsche Wirtschaftspolitiker auf dieses Reizwort ja immer sehr empört reagiert. Insofern ist die Frage, was man darunter versteht. Wenn es einfach nur darum geht, dass die Eurostaaten ein wenig enger zusammenarbeiten als früher, dann hat sich da eigentlich nicht sehr viel verändert. Das Reizwort Gegengewicht, Wirtschaftsregierung als Gegengewicht zur Europäischen Zentralbank ist schon länger gegenstandslos geworden, weil die EZB ohnehin ihre Unabhängigkeit ein Stück eingebüßt hat. Insofern sehe ich nicht richtig, was wirklich neu ist an dieser echten Wirtschaftsregierung. Mir scheint es vor allem darum zu gehen, dass der französische Präsident dieses Wort noch einmal in den Mund führen konnte und auch sagen konnte, er hat sich da durchgesetzt.
Herr Hankel, nicht viel Neues aus Paris und trotzdem noch mehr ein Grund zur Klage für Sie?
Ja, vor allen Dingen deswegen. Diese Klage war ja öffentlich, aber die veröffentlichte Presse, einschließlich der Blätter der Damen und Herren, die hier am Tisch sitzen, haben im Grunde viel zu wenig über diese Verhandlung gebracht, denn die enthielt sehr viel mehr Neues, als bisher der Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Und das hat sich vor allen Dingen in der Nachmittagssitzung abgespielt, als die meisten Vertreter der Presse bereits weg waren. Vorweg muss man sagen, bei allem Respekt vor seiner körperlichen Heldenrolle, unser Finanzminister hat als Finanzminister keine gute Figur gemacht. Denn er hat die Fragen des Gerichts überhaupt nicht beantwortet und die zentrale Frage, die hat er sogar selbst provoziert, denn er hat dem Gericht dargelegt, diese ganze Rettungsaktion für die Europawährung sei eine Notmaßnahme.
Wenn ich da mal unterbrechen darf, von einer Notmaßnahme
Ich will noch erst mal zum Punkt kommen.
Ja?
Nicht
okay.
Gleich unterbrechen im Vorfeld. Der entscheidende Punkt, sagte Schäuble, ist eine Nothilfe für den Euro. Und das Gericht hat die sehr berechtigte Frage gestellt, die Sie dann ja später mit mir diskutieren können. Ist denn Not, kennt kein Gebot, ein Verfassungsgrundsatz? Diese Notlage scheint dem Gericht nicht begründet zu sein, um einen Verfassungsbruch zu begehen. Denn ob wir nun über die Transferunion sprechen oder ihr Mittel, die Eurobonds oder die weiche Form der Transferunion, die Wirtschaftsregierung, es ist klipp und klar in dieser Verhandlung vor dem deutschen Verfassungsgericht herausgekommen, was die kundigen Thebaner ja ohnehin gewusst haben, die EU bricht ihre Verträge. Die Transferunion in welcher Form auch immer ist ein Verfassungsbruch und deswegen sind wir jetzt sehr gespannt, was unser Gericht zu den Maßnahmen im September, wenn sie denn kommen, sagen wird.
Dann möchte ich an der Stelle nochmal nachfragen, wie bewerten Sie denn das, was dann gestern Abend in Paris geschehen ist, was Angela Merkel und Nicolas Sarkozy erklärt haben?
Ich würde es als Rückzug bewerten.
Inwiefern
es ist ein klarer Rückzug? Ja, denn erstens mal die Eurobonds sind erstmal vom Tisch, was richtig ist, denn es wäre ein totgeborenes Kind gewesen, auch am Kapitalmarkt von den realwirtschaftlichen Folgen, Zinsschock und so weiter gar nicht erst zu reden. Aber es ist offenkundig ein Rückzug, denn diese Koordination, wie sie jetzt besprochen ist, die haben wir ja. Die haben wir ja seit langem, die ist sogar in den Verträgen angelegt, denn der Europäische Ministerrat, der trifft sich ja nicht, um Kaffee oder Tee zu trinken, der trifft sich, um Maßnahmen zu koordinieren. Und das wird er jetzt ein bisschen häufiger tun und das ist auch in Ordnung.
Daniel Groß, wir hatten in den vergangenen Tagen, vor allen Dingen in Deutschland, eine umfassende Diskussion, ob Eurobonds das angemessene Mittel wären, ob die beiden Regierungschefs sich möglicherweise dazu durchringen könnten, solche Instrumente auf den Weg zu bringen. Sie haben es definitiv nicht getan. Sie haben es mehr oder weniger eine Absage ausgesprochen. Sind diese Eurobonds damit endgültig vom Tisch oder ist das eine Diskussion, die uns in Etappen immer wieder begegnen wird?
Nein, diese Eurobonds werden sicher noch einige Zeit begleiten. Einfach, weil die Finanzmarktteilnehmer es immer wieder fordern. Man kann das verstehen. Jemand, der italienische Bonds gekauft hat, die jetzt im Wert runtergegangen sind, der sagt sich, ich möchte, dass diese Anleihen in Eurobonds umgewandelt werden, dann habe ich mein Geld wieder, dann ist mein Geld wieder sicher. Das ist verständlich, aber ich glaube nicht, dass man dem unbedingt nachgehen muss. Und vor allen Dingen muss man immer wieder sagen, leider Eurobonds und Eurobonds können ganz verschiedene Sachen sein. Es gibt ja diesen Vorschlag, dass man einen Teil der Staatsschulden in europäische Schulden umwandelt. Und das hätte, glaube ich, katastrophale Folgen. Es würde genau das Gegenteil erreichen von dem, was man möchte. Denn für Italien insbesondere wäre noch ein großer Teil der Schulden ausstehen, die halt keine europäische Garantie mehr hätten. Wer würde die denn kaufen? Zu welchem Preis? Ich glaube also, die falsche Art von Eurobonds könnte uns wirklich noch tiefer in die Krise hineinreiten, als wir jetzt schon sind.
Was war denn das für eine Diskussion über die Eurobonds? Das war der italienische Finanzminister Giulio Tremonti, der das im vergangenen Wochenende noch einmal öffentlich angestoßen hatte. Sonst hat sich aber kaum ein vergleichbarer Finanzminister zu Wort gemeldet. Ruth Berschens, wie ist diese Diskussion auch in der EU überhaupt verlaufen? War das eine vorwiegend deutsche oder eine europäische Diskussion?
Also ich halte es ehrlich gesagt für eine Phantomdebatte, weil keiner kann doch die Rechnung ohne den Wirt machen. Der Wirt, das sind deutsche und französische Steuerzahler und ihre gewählten Vertreter, Angela Merkel und Nicolas Sarkozy. Und mir ist keinerlei Aussage, weder von ihnen selbst noch aus ihrem Umfeld bekannt, wo irgendwie daraus erkennbar wäre, dass morgen, übermorgen oder überübermorgen Eurobonds eingeführt werden sollen. Insofern wundere ich mich, dass die Italiener so etwas fordern, ist aus ihrem eigenen Standpunkt heraus vollkommen logisch. Sie würden ihre Zinslast mit Eurobonds eventuell, nicht unbedingt, wie Sie richtig gesagt haben, Herr Groß, aber eventuell senken können. Das ist ja die Hoffnung, die dahinter steht, dass man seine Zinslast senkt. Ansonsten ist es eine Debatte, die in Deutschland geführt wird von Leuten, die nicht die Regierungsverantwortung haben. Und ehrlich gesagt, ich frage mich, warum die Oppositionsparteien im Deutschen Bundestag so etwas fordern. Denn im deutschen nationalen Interesse ist das auf keinen Fall.
Wären die Eurobonds überhaupt ein angemessenes oder ernstzunehmendes Instrument, Werner Mussler, über das man nicht unmittelbar, sondern in der fernen Zukunft auch einmal nachdenken könnte?
Ich sehe das nicht. Es gibt das zentrale Argument gegen jede Art von Eurobonds, die einfach drauf rauslaufen, dass man sagen muss, es bestünde dann kein Anreiz mehr für keine europäische Regierung mehr, sich um Haushaltsdisziplin zu kümmern, die Staatsschuld würde vergemeinschaftet. Und das ist vielleicht ein sehr allgemeines Argument. Ich glaube aber trotzdem, dass es letztlich das Entscheidende ist. Und ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass das Argument so sehr weit trägt, dass wenn man ein größeres Volumen an Staatsanleihen hat, was zweifellos der Fall wäre, ein so wahnsinnig großes Liquiditätsplus hätte, dass dann wirklich dieses Grundsatzargument aus der Welt schüfe, dass die Anreize für Haushaltskonsolidierung dann wegfären.
Entnehme ich daraus, dass diese Debatte eine Luftnummer war, Daniel Groß?
Ich glaube wirklich, dass da etwas diskutiert wird, was man gar nicht weiß, erstens, was es ist. Und zweitens wird es immer natürlich auch in Deutschland aus der deutschen Warte her diskutiert.
Also wenn ich mich mal einblenden darf.
Gleich, Moment. Lassen Sie gerade Herrn Groß.
Sie haben doch vorhin gesagt, wir sollten uns einmischen.
Gerne, aber er hat hier gerade angesetzt. Insofern würde ich auch diesen Satz gerne zu Ende hören.
Man sollte sich mal in die Lage von Finnland oder Estland versetzen. Kleines Land, was nicht wie Deutschland irgendwie Einfluss auf die EU haben kann. Finnland und Estland würde bankrott gehen, wenn es die Schulden anderen Ländern übernehmen müsste. Und deswegen ist es gerade für die kleineren fiskal-konservativen Länder gar nicht annehmbar, solch eine Verantwortung zu übernehmen. Es gibt hier das demokratische Prinzip, no taxation without representation. Man kann also keine Steuern irgendwie hinnehmen, wenn man nicht irgendwo repräsentiert wird. Und das trifft gerade für die kleinen Länder zu, halt, die keinen Einfluss auf die EU haben. Und deswegen ist es nicht nur für Deutschland, sondern gerade für die kleinen Länder unannehmbar.
Jetzt Herr Hankel, bitte sehr.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Was überhaupt nicht diskutiert wird in diesem Zusammenhang, wir reden nur über finanztechnische Probleme, ist der realwirtschaftliche Schock, der von solchen Eurobonds und einer solchen Vergemeinschaftung von Staatsschulden ausgehen würde. Das Ganze ist ja nur ein technisches Mittel, um wieder ein einheitliches Zinsniveau in der Eurozone zu bekommen, das hier auseinandergelaufen ist. Und das würde natürlich für die Schuldenländer Entlastung bedeuten, aber für die zahlenden Länder, speziell Deutschland, eine starke Belastung. Und das bedeutet eine Art Zinsschock. Und diesen Zinsschock kann sich Deutschland in der gegenwärtigen Phase umso weniger leisten, als wir seit langem eine sehr gebrochene Konjunktur haben. Der Binnenmarkt, Mittelstandsunternehmen, kein Zugang zur Börse, völlig abhängig vom Bankkredit, im Gegensatz zu den boomenden Großbetrieben der Exportwirtschaft. Der Binnenmarkt käme erneut unter Druck und wir würden geradewegs mit dem Instrument der Eurobonds und der Zinserhöhung in die nächste Rezession laufen. Und das kann ja wohl niemand wünschen.
Angela Merkel und Nicolas Sarkozy, das wurde ja gestern Abend deutlich, versuchen nun aber den gegenteiligen Weg zu gehen und die Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten der Eurozone stärker in den Blickwinkel zu nehmen. Da war plötzlich die Rede von einer europäischen Schuldenbremse, beziehungsweise genauer gesagt von einer Schuldenbremse in allen 17 Mitgliedsländern der Euro-Staaten, die sogar innerhalb eines Jahres, so die Zielgröße, die heute in dem Brief nochmal festgehalten wurde, mehr oder weniger Verfassungsrang bekommen soll. Ist das ein Weg, der überhaupt im europäischen Zusammenspiel als gangbar erscheint? Kann sich einer in der Runde vorstellen, dass es die 16 übrigen Länder der Eurozone schaffen würden, innerhalb eines Jahres solche Schritte zu gehen?
Naja, das ist ja eigentlich überhaupt nichts Neues, weil in der geplanten Reform des Europäischen Stabilitätspaktes und den damit zusammenhängenden Gesetzesvorschlägen, die momentan im Europäischen Parlament in den letzten Zügen der Beratung sind, ist das ja bereits vorgesehen. Das hat sich in der nationalen Öffentlichkeit, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, offensichtlich noch nicht so richtig herumgesprochen. Das Einzige, was neu hinzukam, meiner Meinung nach gestern, war, dass Merkel und Sarkozy da einen Termin setzen wollen. Das scheint mir irgendwie in der europäischen Gesetzgebung bislang so nicht drin zu stehen. Aber im Prinzip haben sich doch bereits alle Mitgliedstaaten der Eurozone mit einer solchen nationalen Schuldenbremse einverstanden erklärt, denn sie haben ja diesen Gesetzentwürfen bereits zugestimmt.
Aber wie üblich haben sie sich einverstanden erklärt, auch schon im Euro-Plus-Pakt, aber hatten halt gesagt, Einverständniserklärung ist unverbindlich, wir brauchen nichts zu machen, und sind erst aufgewacht, als die Märkte ihnen gesagt haben, so geht's nicht weiter. Hat man im Fall von Italien exemplarisch gesehen. Was hier stattfindet, ist keine europäische Wirtschaftsregierung oder Koordination. Das ist einfach eine Art Diktatur der Märkte. Die sagen, wir wollen das haben. Und dann beeilen sich die Regierung schnell zu sagen, ja, das machen wir auf europäischer Ebene. Aber im Grunde genommen hat das nichts mit Europa zu tun, nur mit dem Druck der Märkte.
Wieso wollen die Märkte das haben?
Weil die Märkte halt sehen, dass für Italien zum Beispiel bei dem geringen Wachstum selbst ein kleines Defizit zu einer Anhäufung von Schulden führt. Die brauchen eine wirkliche Schuldenbremse, die nicht mal reichen wird. Nicht mal ein Nulldefizit wird für Italien reichen, sondern Italien hat sich ja selbst schon verpflichtet, jedes Jahr den Schuldenstand zu senken, also einen Überschuss zu haben, einen kleinen zumindest. Und das, was die Märkte sehen wollen, damit sie Italien weiter trauen.
Und man sollte nicht vergessen, dass diese auch immer noch relativ unverbindliche Absichtserklärung von Deutschland und Frankreich nun die von beiden Staaten ist. Die Franzosen sind da jetzt etwas zuversichtlicher, etwas optimistischer, dass sie das auch wirklich für sich umsetzen werden, aber man sollte nicht glauben, dass diese schon im Frühjahr sehr, sehr schwer zustande gekommene Absichtserklärung, dass man da irgendwas in nationales Recht schreiben will, jetzt einfach nur so automatisch kommen wird, nur weil die zwei wichtigsten Euro-Staaten das mal so anregen.
Das war der Hintergrund meiner Frage. Das größte politische Problem dürfte ja die konkrete Umsetzung sein. Es soll mit einer Zweidrittelmehrheit in den nationalen Verfassungen verankert werden. Ist das aus Ihrer Erfahrung heraus betrachtet in Europa politisch überhaupt möglich, dass sich die 17 Staaten oder die 16 Staaten, die hier noch gefordert sind, innerhalb eines Jahres zu so etwas durchringen, Ruth Berschens?
Also ich glaube, dass sich die politische Stimmung, und da gebe ich Ihnen recht, Herr Groß, unter dem Druck der Märkte in Europa schon verändert. Also beispielsweise in Frankreich, wo ich gestern war, kann man das ganz deutlich erkennen, dass noch vor wenigen Jahren war das Thema Haushaltskonsolidierung, Haushaltssanierung in dem Land absolut nicht vorhanden. Es wurde weder auf der politischen Ebene noch in der Bevölkerung in irgendeiner Weise diskutiert. Das hat sich total verändert. Die Franzosen haben Angst. Sie haben Angst, genauso abzustürzen wie die Griechen. Und sie wissen, dass sie hier auch in ihrer nationalen Gesetzgebung etwas tun müssen. Und hier kann man erkennen, dass da schon ein gewisser politischer Druck entsteht. Und zwar nicht nur auf die Regierung, sondern auch auf die Opposition. Die Sozialistische Partei, deren Stimmen ja gebraucht werden für die nationale Schuldenbremse in Frankreich, ist nicht mehr vollständig dagegen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Nicolas Sarkozy die Sozialistische Partei am Ende hier ins Boot holen kann. Einfach deshalb, weil auch die Sozialisten spüren, dass sich die politische Stimmung im Land verändert.
Daniel Groß, ich weiß, Sie haben eine persönliche Leidenschaft für Italien. Könnten Sie sagen, dass es in Italien auch die Möglichkeit gibt, dass man sich zu seiner Schuldenbremse definitiv verpflichtet?
Ja, das ist jetzt ja das Programm der Regierung. Und außerdem brauchen ja nur die Renditeaufschläge nochmal auf das Krisenniveau hochzugehen. Und dann geht das in zwei Tagen durchs Parlament.
Davon gehen Sie aus, auch unter der Regierung Berlusconi?
Berlusconi oder wer immer dran ist, in Italien hatten wir schon mehrmals erlebt, wenn die Märkte richtig Druck machen, dann ist vieles möglich, einfach weil die Leute wissen, sie haben keine Alternative. Im Übrigen gilt das nicht nur für Italien. Alle Länder, also die Druck stellen, werden so eine Schuldenbremse einführen. Die nicht unter Druck stehen, die brauchen sie nicht.
Herr Hankel, bitte.
Ich wundere mich über diesen Optimismus. Wir haben doch Erfahrungen mit Schuldenbremsen, zum Beispiel in Amerika. Da hat man sie schon am Ende des Zweiten Weltkriegs eingeführt. Und kluge Kommentare haben ausgerechnet, dass diese Schuldengrenze in den USA inzwischen 70 Mal verändert, das heißt erhöht worden ist. Und wir haben eine grundlegend andere Situation, glaube ich, in Europa. innerhalb der europäischen Länder. In Deutschland würde so etwas durchgehen aus zwei Gründen. Wir sind immer für Stabilität gewesen, müssen es auch sein, nach den Erfahrungen, die hinter uns liegen. Und die deutschen Parteien sind immer für Europa. In Sachen Europa gibt es in Deutschland ja, wie wir gesehen haben, keine Opposition. Das ist aber in den anderen Ländern total anders. Und deswegen bin ich ziemlich sicher, dass wenn so etwas gemacht wird, dass es so wieder mal eine Art weiße Salbe ist. Man wird es in die Verfassungen schreiben, trotz aller Schwierigkeiten, die es gibt. Aber man wird es ja nie einhalten, wenn es ernst ist. Wer hat denn den Stabilitätspakt eingehalten, als es ernst wurde? Doch nicht die, die ihn erfunden haben. Oder wer hat die Bail-out-Klausel gebrochen? Doch die, die dafür waren, dass sie eingeführt wurde. Das heißt also, es kommt wirklich auf die politische Opportunität in x Jahren an, was aus dieser Schuldenbremse wird. Und jede Prophezeiung ist eigentlich überflüssig. Eher schon die Negativprophezeiung, wenn es ernst wird, wird die Schuldengrenze fallen.
Also ich glaube, es wird entscheidend davon abhängen, wie sich die beiden Führungsnationen der Währungsunion verhalten werden. Solange Deutschland an seiner stabilitätsorientierten Finanzpolitik festhält, was ja keineswegs sicher ist, ob das in zwei, drei Jahren auch noch funktioniert, kann Deutschland Vorbild sein und in dieser Rolle auch Druck ausüben auf die anderen Euro-Staaten. Aber hier muss natürlich die Bundesregierung, egal welcher parteipolitischen Couleur, konsequent agieren. Das hat sie in der Vergangenheit nicht getan. Das haben Sie eben angesprochen, Herr Professor Hankel. Daraus ist dann viel Unheil entstanden. Und deshalb glaube ich, dass die entscheidende Weichenstellung werden aus Berlin kommen für die Währungsunion. Wir werden sehen, was daraus wird.
Bei dem Stichwort entscheidende Weichenstellungen will ich den Blick nochmal auf die politische Dimension der gestrigen Vereinbarung legen. Da ist ja in der Tat, Sarkozy sagt es explizit, von einer echten Wirtschaftsregierung die Rede. Angela Merkel ist da ja deutlich zurückhaltender. Zumindest soll dieses Gremium jetzt mehr oder weniger institutionalisiert werden durch mindestens zweimalige Treffen im Jahr der Staats- und Regierungschefs eben in der Formation der Eurogruppe unter dem Vorsitz von Herman Van Rompuy. Düpiert man da nicht die bestehende Eurogruppe mit Jean-Claude Juncker an der Spitze? Braucht man dieses zusätzliche Gremium oder wie ist dieser Ansatz zu verstehen? Was wäre der qualitative Fortschritt dessen, was Sie beiden sich da ausgedacht haben?
Nun, man kann das so so sehen. Aber was doch eigentlich interessant ist und eigentlich ein Kriterium der Europapolitik, seit es sie gibt und seit ich sie persönlich kenne, also auch schon sehr lange, dass dieselben Begriffe, je nachdem, von welcher Seite sie betrachtet werden, unterschiedlich interpretiert werden. Frankreich hat die Wirtschaftsregierung immer als eine Art Fortsetzung der alten Planifikationsideologie betrachtet oder zumindest als einen Schritt in diese Richtung, als eine Art Kontrolle der Finanzwirtschaft. In Deutschland hat man darin eine Stärkung des Übergewichts der Europäischen Kommission über nationale Egoismen gesehen. Man wollte die Kommission stärken. In Wahrheit aber hat man etwas geboren, was im Grunde schon da war und sich auch nicht bewährt hat. Denn was geschieht eigentlich in den Ministerratssitzungen? Koordination. Also warum jetzt eine Überkoordination der Koordination vereinbart wird, kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass man irgendein Ergebnis brauchte, ein Formalergebnis, und das ist es dann. Das soll jetzt nicht nur die Märkte beruhigen, Märkte lassen sich durch solchen Firlefanz nicht beruhigen, sondern es soll vor allen Dingen die Bevölkerung beruhigen, dass etwas geschehen ist. Aber ich fürchte, auch das ist eine Milchmädchenrechnung.
In dem gemeinsamen Brief von Angela Merkel und Nicolas Sarkozy ist die Rede von einem Eckpfeiler der verbesserten wirtschaftlichen Steuerung des Währungsgebietes und den notwendigen Grundsatzentscheidungen, die zu Krisenabwehr getroffen werden könnten. Werner Mussler, ist das notwendig, dafür ein neues Gremium zu schaffen?
Es ist eindeutig nicht. Ich sehe auch gar nicht, dass es überhaupt ein neues Gremium gibt. Die Entscheidung, dass man regelmäßig Treffen der Chefs des Euroraums abhalten soll, die ist schon im März getroffen worden. Damals war es nur einmal im Jahr mindestens. Jetzt ist es zweimal im Jahr.
Die Kanzlerin war lange dagegen.
Das stimmt, aber die Beschlusslage ist es trotzdem schon. Und jetzt haben wir die Zweimal-Jahr-Quote schon in diesem Jahr jedenfalls schon mal erfüllt. Also da ist nicht wirklich was Neues da. Wenn Herr Van Rompuy jetzt der regelmäßige, der institutionalisierte Chef dieser Gruppe sein soll, dann auch nur deshalb, weil er sicher nicht allzu viel eigene Initiative entwickeln wird, über das, was Deutschland und Frankreich wollen, hinauszugehen. Offenbar unterscheidet ihn das mittlerweile vom Chef der Eurogruppe, von Herrn Juncker. Und insofern sehe ich eigentlich Nur die wenig qualitativ unterschiedliche Entwicklung, dass es jetzt eben die Chefs richten sollen, in den technischen Details der Krisenbewältigung wird man die Eurogruppe unverändert so brauchen wie vorher auch schon.
Ruth Berschens hatte da Einwände. Ich setze noch die Frage drauf, wird Jean-Claude Juncker mit dieser Entscheidung nicht öffentlich düpiert?
Also zum einen muss man daran erinnern, dass Jean-Claude Juncker selbst Herrn Van Rompuy als Sprecher der Eurogruppe vorgeschlagen hat, der Eurozone. Das ist noch gar nicht lange her in einem Interview mit dem französischen Figaro. Zum anderen glaube ich schon, dass wir hier einen Fortschritt sehen in Richtung wirtschaftspolitische Integration. Aber wir sehen ja immer nur, und so funktioniert eben dieses Krisenmanagement in der Eurozone, die Fortschritte in kleinen Schrittchen. Wir sehen Trippelschrittchen, wir sehen keine Quantensprünge. Und so ist es auch dieses Mal. Also ich glaube fest daran, dass das Ergebnis dieser Schuldenkrise entschieden mehr wirtschaftspolitische Integration in der Eurozone sein wird.
Gehen Sie da konform?
Es gäbe doch eine Initiative, und die ist ja eigentlich in den Verträgen angelegt, dass die Staaten ihre eigene Finanz- und Konjunkturpolitik zwar betreiben, aber eben mit der Europäischen Zentralbank abstimmen. Nicht? Denn die Währungspolitik ist ja das große Loch in diesem Policy-Mix. Deswegen wäre in meinen Augen eine Stärkung der Europäischen Zentralbank der viel vernünftigere Weg. Er würde auch viel mehr Vertrauen an den Märkten schaffen, auch viel mehr Vertrauen in der Bevölkerung.
Was verstehen Sie unter Stärkung der Europäischen Zentralbank?
Das Traurige an der jetzigen Entwicklung, Stichwort Euro-Rettung, ist doch, dass die Europäische Zentralbank die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Sie erweist sich eben nicht als zweite Bundesbank, sondern als ein Organ der Regierungen, und zwar der Regierungen und nicht der Kommission. Also eine Stärkung der Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank wäre sicherlich der Weg, der Europa etwas sicherer aus dieser Schuldenkrise herausführt als solche Formalentscheidungen. Denn was soll denn dabei herauskommen? Diese Meetings sind doch nur danach zu bewerten, nicht ob sie institutionalisiert sind oder nicht, sondern ob sie wirklich Beschlüsse fassen, die durchgesetzt werden. Und daran hat es ja bisher immer gefehlt und wird aber wahrscheinlich auch in Zukunft fehlen.
Herr Hankel, das müssten Sie uns und unseren Hörern nochmal erklären, was Sie mit einer Stärkung der Rolle der Europäischen Zentralbank meinen. Die Europäische Zentralbank ist ja in dieser ganzen Auseinandersetzung zu einem wichtigen Player geworden. Erst zu Beginn dieser Woche wurde bekannt, dass sie mit erneut 22 Milliarden Euro Staatsanleihen aufgekauft hat, um die Märkte zu beruhigen. Insofern ist sie ein wichtiger Player oder lehnen Sie gerade diesen Schritt ab?
Nein, eine Zentralbank ist eine Hüterin der Währung und nicht eine Sanierungsbank für Staaten oder Staatshaushalte oder gar eine Bad Bank. Das Gefährliche an der gegenwärtigen Euro-Entwicklung ist ja, dass die Zentralbank ihre eigentliche Funktion, der Stabilitätshüter zu sein, ich weiß nicht, ob gezwungen oder freiwillig, aber sie hat es eingebüßt, indem sie sich auf den ganz und gar falschen und auch vertragswidrigen, auch statutenwidrigen Weg begeben hat, Sanierungen zu machen. Für Sanierungen ist sie nicht zuständig. Und deswegen ist der erste Schritt aus der Euro-Krise, würde ich sagen, zurück zur Wiederherstellung des Rufs der Zentralbank. Sie muss aus der ganzen Geschichte herauskommen. Ob das mit dem neuen Präsidenten gelingt, der gerade aus einem Land kommt, was selber sanierungsbedürftig ist, ist natürlich eine andere Frage. In keinem Fall war die Wahl eines solchen Präsidenten sehr glücklich. Denn von einem Präsidenten erwartet man, dass er den Versuchungen der eigenen Politik widersteht. Und deswegen wäre es wahrscheinlich viel klüger gewesen, für die Wiederherstellung des Rufs der Europäischen Zentralbank jemanden aus einem absolut stabilitätsgerechten und der Inflationsgefahr abholden Land zu suchen. Und den hätte man ja auch finden können.
Herr Hankel, Sie können das nicht sehen, aber hier regt sich Widerstand. Ruth Berschens schüttelt vehement mit dem Kopf bei Ihren Aussagen.
Das freut mich. Ich freue mich immer, wenn ich Widerstand habe.
Dass es nur sehr wenige Leute gibt, auch Experten, die jetzt den Willen zur Verteidigung der Preisstabilität durch Jean-Claude Trichet in Frage stellen. Also er hat ja auch in Frankreich eine stabilitätsorientierte Geldpolitik durchgesetzt, gegen erhebliche Widerstände damals des damaligen Präsidenten Jacques Chirac. Und ich kann jetzt wirklich nicht erkennen, warum Jean-Claude Trichet hier die Geldpolitik aufgeweicht haben soll. Es stimmt natürlich, dass er unter dem massiven Krisendruck Entscheidungen gekommen ist, die er nicht gerne getroffen hat. Und es gibt auch Zweifel daran, ob alle Ankäufe von Staatsanleihen richtig waren. Auf der anderen Seite aber, wenn die Alternative ist, dass die Währungsunion auseinanderbricht mit dramatischen ökonomischen Folgen, auch für die Realwirtschaft, dann würde ich gerne wissen, Herr Professor Hankel, wenn Sie an der Stelle von Herrn Trichet wären, wie Sie eigentlich sich in einer solchen Situation verhalten würden.
Das würde ich Ihnen gerne sagen. Also erstens mal freue ich mich, dass Sie trotz Kopfschütteln mir recht geben. Denn Trichet ist eingeknickt. Herr Trichet hat plötzlich etwas gemacht.
Er hat das kleinere Übel gewählt.
Ja, also ich bitte Sie, er hätte sagen können,
das
nicht mit mir.
Das größere Übel wäre das Ende der Währungsunion gewesen.
Aber jetzt kommen wir zum Punkt. Schauen Sie, wenn Sie wirklich der Meinung sind, eine Währung müsse vom Bürger und vom Steuerzahler gerettet werden, dann wissen Sie leider, wenn Sie bei mir studiert hätten, würde ich sagen, nicht, was eine Währung ist. Die Währung hat der Wirtschaft und dem Bürger zu dienen und dem Sparer. Und die Umkehrung, die erleben wir. Die eigentliche Krise, die wir heute in Europa haben, das ist nicht der Euro, sondern die Euro-Rettung. Die Rettung, wie sie betrieben wird, mit offener Inflationspolitik. Das kann man einem denkenden Menschen doch überhaupt nicht vermitteln. Und Herr Trichet kann auch nicht vermitteln, dass er die Finanzmärkte, wie er behauptet, dadurch beruhigt, dass er ständig neues Geld entweder selber druckt oder sich bei den Banken leiht. Das sind alles Beunruhigungsmaßnahmen. Bitte? Das sind doch alles Beunruhigungsmaßnahmen, die diese ganze Krise überhaupt erst auf den Siedepunkt gebracht haben. Wir müssen klipp und klar feststellen, in Deutschland, Bundesbank, D-Mark wäre eine solche Politik überhaupt nicht möglich gewesen. Die hätte niemals die Zustimmung von Parlament und Bevölkerung gefunden. Aber jetzt muss die Bevölkerung es erdulden und das deutsche Parlament scheint nicht die Sachkunde oder den Mut zu haben, zu sagen, nicht mit uns.
Hier regt sich Widerstand. Werner Mussler, bitte.
Herr Hankel, ich gebe Ihnen ja wahrscheinlich mehr als die anderen Teilnehmer hier am Tisch ein Stück weit recht, wenn Sie den massiven Aufkauf von Staatsanleihen durch die EZB wirklich kritisieren. Und natürlich ist das, und da bin ich ein wenig anderer Meinung als Frau Berschens, auch ein Stück weit Inflationspolitik. Nur ich habe vorher nicht verstanden, was Sie meinen, wenn Sie sagen, die Rolle der EZB müsse jetzt in der ganzen Frage, man müsse mehr koordinieren und so gestärkt werden. Ich meine, das Problem der EZB besteht doch darin, dass sie schon viel zu viele Aufgaben übernommen hat und nicht mehr auf die Aufgabe konzentriert ist, die Geldwertstabilität zu
richtig, Herr Mussler. Und darum muss diese Politik sozusagen wieder zurückgenommen werden. So einfach ist das.
Daniel Groß, könnte man die EZB so schnell aus dem Schussfeuer nehmen, mit 96 Milliarden Euro Staatsanleihen im Rücken?
Das ging ja schon.
Ich bin überzeugt. Früher oder später braucht die EZB bei dieser Aufnahme von mehr oder minder dubiosen Aktiven einen Kapitalnachschuss. Und dann stellt sich ja die Frage, kann die Politik in diesem Umfang weitergehen? Und ich finde, gerade der Präsidentenwechsel wäre ein glücklicher Moment, mit einem neuen Präsidenten einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, dass Kaufen von Schrottanleihen, die Sanierungsfunktion sowohl für Staatshaushalte wie Märkte, was ja alles keine Zentralbankaufgabe ist, das ist Vergangenheit, das wird nicht weitergemacht, wir kehren wieder zum alten Vertrag, zum Schutz der Währung zurück.
Dann wechseln und wir hier mal die Perspektive und fragen, wie Daniel Groß das sieht.
Man könnte ja durchaus sich vorstellen, dass die EZB ihre Anleihenkäufe aufgibt. Und dass stattdessen der Europäische Rettungsfonds sagt, wenn es wirklich darum geht, den Euro zu retten, wenn die Finanzmarktstabilität als Ganzes gefährdet ist, dann tun wir das. Wir
qua diese Möglichkeit ist geschaffen worden auf dem letzten EU-Gipfel, Sondergipfel, in Ansätzen geschaffen worden, muss man sagen.
Genau, darauf wollte ich halt hinauskommen. Ja. Diese Möglichkeit gibt es, nur hat leider der EFSF einen Geburtsfehler. Er hat diese Kaskadenstruktur.
Was heißt das?
Das heißt also, wenn er ein kleines Land rettet, dann fallen mal diese kleinen Länder aus als Garantoren. Macht nicht weiter aus. Wenn er ein großes Land retten muss, dann fallen die großen Länder als Garantoren aus. Und dann erhöht sich der Druck auf die verbleibenden Länder.
Um es bildlich zu machen, wenn Italien ausfallen würde, müssten alle anderen nicht nur für Italien mitzahlen.
Genau, und dann wäre der Druck auf Frankreich so groß, dass Frankreich bald nicht mehr AAA wäre. Dann würde Frankreich bald ausfallen und dann wäre am Ende nur noch Deutschland da. Und dann würde Deutschland wahrscheinlich auch unter der Last zusammenbrechen.
Was Herr Gross jetzt sagt, unterschreibe ich. Aber dieser Geburtsfehler, lieber Herr Gross, das ist kein juristischer, sondern ein finanzmathematischer. Denn auch wenn wir diese Kaskadenverfassung nicht hätten, würde ein Land, das zahlungsunfähig ist, ausfallen. Und wenn ein großes Land, was zahlungsunfähig ist, ausfällt, dann bleibt die Restlast bei den anderen. Das hat gar nichts mit der Verfassung zu tun. Das ergibt sich aus der Natur der Sache.
Und dann lassen wir trotzdem mal den Gedanken zu Ende entwickeln. Wir würden schon gerne hören, was es da für einen Lösungsansatz gibt, zumal das eine Idee ist, die zusammen mit dem Chefvolkswirt der Deutschen Bank entwickelt wurde, Thomas Mayer.
Länder
ja,
sind
also ich,
alle, wir wollen sorry, das jetzt ändern.
Länder sind nicht alle gleich sofort zahlungsunfähig, wenn am Finanzmarkt mal ihre Papiere heruntergestuft werden. Wir sehen das ja auch bei den Aktien, die gehen heute runter, morgen hoch, nicht? Und deswegen ist durchaus gerechtfertigt, dass wenn die Märkte mal übertreiben, auch die öffentliche Hand einschreitet und sagt, okay, wir glauben, dass hier eine Übertreibung stattgefunden hat. Italien ist nicht sofort insolvent, nur weil die Märkte halt sagen, heute gehen wir die dänischen Bonds um 10% runter. EFSF also, wäre aber
kurz,
dazu nicht...
Darf ich mal unterbrechen? Kurspflege muss sicher sein, aber das ist noch niemals Regierungsaufgabe gewesen. Ich habe ja, 10 Jahre meines
aber,
Lebens bei der Bank...
Jetzt muss ich aber unterbrechen, Herr Hankel. Wir müssen den Gedanken jetzt erstmal auch mal zu Ende hören, damit wir allesamt ihn weiter diskutieren können und uns nicht an Teilaspekten festhalten.
Also ich glaube, das ist doch Aufgabe der Finanzminister, eher so etwas zu machen. Denn das ist keine Aufgabe der Geldpolitik, die soll ja für das Euro-Raum als Ganzes bilden. Es ist nicht Aufgabe der EZB, einen Brief an Rom zu schreiben, an die griechische Regierung, bitte macht das und das und das. Das sollten die Finanzminister machen. Deswegen würde ich sagen, die Finanzminister sollten diese Aufgabe übernehmen. Aber woher bekommen sie das viele Geld, wenn sie diese Kaskadenstruktur haben? Deswegen wäre halt der Vorschlag von Thomas Mayer und mir, dass man sagt, der EFSF, also der jetzige Rettungsschirm, könnte sich ja dann einfach bei der EZB refinanzieren, wenn man den EFSF einfach als eine Bank anmeldet beim Eurosystem. Dann kann er sich für jede normale Geschäftsbank dort refinanzieren, hätte auch durchaus die nötigen Mittel. Und die Märkte würden dann nicht mehr spekulieren, wenn wir noch mal ein bisschen Italien leer verkaufen, morgen haben die nicht mehr genug Geld. Ja? Sondern die würden dann wissen, denen geht das Geld nie aus. Natürlich, solange Italien seine Hausaufgaben macht und grundsätzlich solide bleibt.
Der Rettungsschirm ist im Moment ja gar nicht in unseren Fokus geraten, nach der Diskussion des gestrigen Tages. Der Rettungsschirm steht aber immer wieder in Frage, wenn es beispielsweise darum geht, dass auch Italien runterrutschen könnte. Ist das eine Frage, die den Staats- und Regierungschefs bewusst sind? Auf dem letzten Gipfel wurde vereinbart, dass der Rettungsschirm zur Not ausgedehnt werden kann. Ruth Berschens, wären das Überlegungen, die Daniel Groß gerade genannt hat, über die man schon in Europa nachdenkt, oder hält man an dem bisherigen Muster bislang fest?
Also anscheinend der politische Wille, den Rettungsfonds aufzustocken, was unbedingt notwendig wäre natürlich, wenn man so ein Land wie Italien auffangen müsste, ist ja überhaupt nicht vorhanden. Also das gilt ja nicht nur für Deutschland, sondern das gilt auch für andere Länder. In Finnland oder in Holland, anderen Geberländern, wäre das politisch überhaupt nicht durchsetzbar. Es wäre der Untergang der jeweiligen Regierung, wenn sie so etwas zustimmen würde. Das heißt also, natürlich, und ich glaube tatsächlich, dass es in der Politik jetzt überlegt wird, wie man da zu anderen Finanzierungsmöglichkeiten kommen kann. Vor ein paar Tagen habe ich zum Beispiel mit dem EU-Energiekommissar Oettinger, der ist jetzt nicht sein Dossier, gesprochen darüber, und er hat diese Idee als überlegenswert bezeichnet. Also obwohl es nicht sein Fachgebiet ist, ist dieser Vorschlag auch schon bei ihm angekommen. Das zeigt mir, dass hinter den Kulissen vielleicht die ein oder andere Überlegung in diese Richtung angestellt wird.
Den bisherigen Politikmustern folgend, Werner Mussler, sind wir damit noch lange nicht am Ende der Debatte? Ist das, was Angela Merkel und Nicolas Sarkozy gestern präsentiert haben als Vorschläge, nicht mehr als eine kleine Zwischenetappe bei dem Versuch, die Schuldenkrise zu lösen?
Unbedingt. Das ist eigentlich bei jedem Ausgang von irgendwelchen solchen Treffen so gewesen. Es ist diesmal vielleicht ein wenig offensichtlicher, weil die Resultate wirklich aus meiner Sicht sehr gering sind. Aber wenn wir eine Erfahrung der Krise der letzten anderthalb Jahre gemacht haben, dann ja wohl die, dass nichts im Euroraum schnell passiert. Das ist auch bei den vorhandenen politischen Strukturen überhaupt nicht anders machbar. Man hört ja immer wieder von Finanzmarktakteuren, die sagen, die Europäer müssen jetzt endlich mal zu Potte kommen, müssen die und die und die Entscheidung treffen. Das geht gar nicht. Wir haben unterschiedliche nationale Interessen, wir haben sehr viele unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man die Krise irgendwie in den Griff bekommen soll. Und deswegen muss man, so wenig schön das auch sein mag für die Marktakteure, auch damit rechnen, dass das noch sehr, sehr lange dauern wird.
Aber kann man nicht zumindest sagen, dass man allmählich einen Zug der Harmonisierung auf das Gleis gesetzt hat, der schon auch Ergebnisse bringen wird, nicht unmittelbar, aber dann doch in der mittleren Frist, dass halt die europäischen Staaten, zumindest die der Eurozone, viel enger und stärker abgestimmt miteinander zusammenarbeiten, als das bislang der Fall war, Daniel Groß?
Im Gegenteil, man hat zurzeit eine total asymmetrische Situation. Deutschland kann faktisch machen, was es möchte. Deutschland, Niederlande, Finnland, die starken Staaten, denen wagt die Kommission, die anderen nie etwas zu sagen. Und die anderen Länder müssen sich dem Druck der Märkte und dann der Empfehlung des Rates einfach beugen. Das ist keine Koordinierung und das wird meiner Sicht nach die politische Integration eher schwächen als stärken.
Da greife ich nach. Deutsch-französisches Diktat?
Nein, deutsches Diktat.
Ruth Berschens,
darf ich auch mal wieder was sagen?
Sie dürfen gerne, aber ich frage gerade Ruth Berschens, ob Sie diese Ansicht teilen.
Ich weiß, ich teile sie nicht, weil
ich glaube, dass Frankreich seine Position, was die stabilitätsorientierte Finanzpolitik anbetrifft, sehr stark verändert hat, aus Gründen, die ich eben schon dargelegt habe. Ich glaube, dass es für Frankreich eine Machtfrage ist, eine politische Machtfrage. Es ist nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine politische Machtfrage, dass Frankreich nicht seine Bund-Bestnote AAA an den Märkten verliert. Und deshalb zieht Nicolas Sarkozy ganz anders als früher übrigens in dieser Frage der europäischen Finanzpolitik und der Stabilitätspolitik mit Deutschland jetzt wirklich hundertprozentig an einem Strang.
Herr Hankel, Sie haben das Wort.
Danke. Man hat eigentlich mit Verwunderung, oder ich jedenfalls und viele Kollegen von mir mit Verwunderung registriert, nachdem die Märkte ihre Pflicht tun und die unterschiedlichen Risiken unserer Euro-Länder, die ja nur formal gleiches Risiko darstellen, die ja in der Sache Länder mit unterschiedlicher Performance, Länder mit unterschiedlichen Haushaltsproblemen, Länder mit unterschiedlicher Verschuldung sind, die verdienen ja eine Spreizung der Zinssätze. Der Zins muss die Risiken dieser Länder widerspiegeln. Die Märkte haben das lange Zeit missachtet, weil sie dachten, Euro gleich Euro. Aber jetzt sehen Sie, der griechische Euro ist eben kein deutscher Euro und auch kein portugiesischer Euro und differenzieren. Und genau in dieser Differenzierung der Märkte liegt auch die Lösung. Natürlich wird jetzt die Sanierung für die betroffenen Länder teuer und man könnte ihnen auch helfen, intern mit Zuschüssen, aber generell zu sagen, wir müssen die Euro-Währung retten, weil gewisse Länder größere Risiken darstellen, ist erstens falsch und zweitens gefährlich. Und das hat uns in diese Situation gebracht. Ich komme noch mal auf das Verfassungsgericht zurück. Ich habe unseren höchsten Richtern, glaube ich, plausibel machen können, dass wir all diese Probleme, über die wir auch hier diskutieren, in Europa nicht hätten, wenn wir keine Rettungsfonds eingeführt hätten. Denn da wäre Griechenland entweder bankrott gegangen, was für den Euro eher eine Stärkung bedeutet hätte, oder Griechenland wäre aus dem Euro ausgetreten oder beides und heute schon auf dem Weg der Sanierung. Das heißt, die Rettungsfonds sind das Problem und man braucht sie auch gar nicht, nicht mal institutionell. Kein Mensch scheint Kenntnis davon zu nehmen, dass wir hier eine europäische Investitionsbank haben, die die Hausbank der Kommission ist und die all die Funktionen, die auch Herr Gross angesprochen hat, übernehmen könnte. Die könnte die Kurspflege betreiben, die könnte Zinszuschüsse gewähren. Also der Rettungsfonds, die ganze Idee ist eigentlich so überflüssig gewesen wie ein Kropf und nur zu verstehen aus entweder falscher Einschätzung der Lage oder aus der Sucht der Kommission, sich neue Institutionen und neue Kompetenzen zu besorgen.
Das muss ich jetzt an dieser Stelle leider so stehen lassen, weil uns die Zeit davongelaufen ist. Zumindest hat unsere Diskussion gezeigt, dass wir ähnlich wie die Politiker viele Fragen gestellt und viele Antworten nicht haben geben können. Und insofern werden wir uns sicherlich zu diesem Thema in dieser oder in anderen Runden hier wieder treffen. Ich danke allen Teilnehmern und gebe damit zurück nach Köln.